vergeben oder vergessen. Also es hier vorne kleben Gummibärchen. Aber ich werde es jetzt nicht essen. Das ist schon verführerisch. Muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Vergeben oder vergessen. Gestern Abend war ein bisschen lang, hat mir meine Frau auch gesagt. Tut mir leid. Aber das Leben ist manchmal so, ne? Wenn die Gäule mit einem durchgehen, dann muss man einfach dranbleiben. So ist es. Das liegt auch manchmal dran. Ich bin manchmal in Indien und in Indien, da sind die happy. Die können die ganze Nacht sitzen, die Christen, und haben tatsächlich auch zu arbeiten am anderen Tag. Aber die sind so hungrig, sich auszutauschen, so hungrig, dran zu bleiben. Und deswegen gibt es in den Ländern auch Gebetsnächte oft, wochenlang Gebetsnächte. Die bleiben so dran und das liegt ja manchmal ein bisschen dran. Also ich weiß, ich bin nicht in Indien, wird meine Tochter sagen, Papa, du bist nicht in Indien. Weiß ich. Also wir versuchen es heute kurz und prägnant zu halten, wie wir Franken so sind. Manches Mal, ja. So ist es. Manches Mal. Ja, mit dem auch Indien. Ist ganz interessant, vergeben oder vergessen. Das vergebe ich dir nie. Ist sehr erstaunlich, wenn man in so ein Land reist und an Menschen trifft, die schwerste Misshandlungen durchgemacht haben. Extremste Misshandlungen. Ich denke an die junge Frau, die kam zum Glauben an Jesus Christus, und in Indien ist es eh so mit Frauen, also die brauchen jetzt nicht die Quotenfrau-Debatte dort führen. Die werden sie auch nie führen, die Quotenfrau-Debatte. Ne? Und die haben eher ein anderes Problem. Und das ist eine junge Frau, die kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus, und es ist eh schon schwierig in der Kultur, wenn man Töchter bekommt so als Vater, dann ist es fast ein Fluch, weil die muss man ja irgendwie verheiraten. Und wenn man die Tochter dann verheiraten will, dann muss man ganz viel Geld dann mit letztendlich auf den Weg mitbringen, ansonsten heiratet die niemand. Und das ist auch ganz interessant, manchmal so nur nebenbei, weil wir immer das so dargestellt kriegen, diese Länder, die sind so extrem friedlich und diese Religionen, die sind auch so friedlich, und wir müssten eigentlich, warum sind wir eigentlich nicht wie die? Da wären wir alle so friedlich. Und wahrscheinlich sagen das oft meistens Leute, die entweder nie dahin gehen in die Länder oder wenn sie hingehen, einfliegen mit dem Flugzeug und dann vom Flughafen mit dem Hubschrauber weiterfliegen zu ihren Sitzungen und dann gleich wieder zurückfliegen, weil sie sonst nicht sehen, was da wirklich läuft in den Ländern. Und das macht mir schon manchmal echt Schwierigkeiten zu sehen, wie schlecht wir eigentlich unsere, ich sag's einfach mal so, christlichen Errungenschaften machen. Wir tun es so, wie wenn das Christentum gar nichts bewirkt hat. Es gab nur Kreuzzüge, das war alles. Ansonsten gab es scheinbar überhaupt nichts. Es gäbe kein rotes Kreuz. Ist wirklich so. Der Henri Dunant, der das gegründet hat, das war ein lebendiger Christ. Der sagte, das will ich. Es gäbe keinen roten Halbmond. Die Muslime wären nie drauf gekommen. Und das ist nicht Diskriminierung, das ist die Wahrheit. Hat sich alles an dem ausgerichtet. An Menschen, die so ergriffen waren von dieser Botschaft, von diesem Gott, der die Menschen liebt. Nicht verflucht, sondern liebt und einen Plan hat für das Leben. Und komischerweise, solche Menschen, die passen dann oft in diesen Kulturen, die passen da irgendwie nicht rein. Solche Kulturen mögen die nicht. Aber wie diese junge Frau, die kam zum Glauben an Jesus, ging auf eine Bibelschule, ging nochmal kurz nach Hause, weil ihr Vater krank wurde und wollte für ihren Vater sorgen. Und ist schwerst misshandelt worden in ihrem Dorf. Auf brutalste Art und Weise, so wie man es vielleicht jetzt so ein bisschen liest manchmal in der Zeitung. Und dann ging sie zurück zu dieser Bibelschule, weil sie sagte, okay, sie will das abbrechen und geht dann nach Hause, weil sie sollte verheiratet werden. Und dann war sie dort gewesen. Und das Einzige, was die Frau sagte, ist, bete doch für mich, dass wirklich Vergebung einzieht in meinem Dorf. Die hätte auch die Chance gehabt, aus dem Land herauszugehen. Aber ich sagte, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ich möchte nach Hause gehen wieder. Weil meine Eltern und meine Familie und mein Dorf, in dem ich lebe, die kennen diesen Gott nicht, der vergibt. Die haben keine Ahnung davon. Und es ist schon erstaunlich, wenn ich solche Menschen treffe wir reisen viel nach Serbien und ab Mai ziehe ich mit meiner Frau nach Serbien. Serbien, ein Land erschüttert natürlich vom Bürgerkrieg damals, ein Land eigentlich wie Deutschland, ein Tätervolk, die Serben, ganz viel Unheil angerichtet. Und wie wir es wissen, nicht bloß die Serben, sondern die anderen drumherum auch. So ist es halt, Krieg ist immer unfair, es gibt keinen gerechten Krieg. Und wir Deutschen, wir wissen es auch, wie das war, wenn dann die Städte bombardiert wurden und dann diese Blutdrunst auch. der Bomberbesatzungen. Und wenn dann so ein Soldat, wenn der das dann in der Hand hat, dann bricht es raus, was wirklich drin ist im Menschen. Und dann gibt es da auch kein Halten mehr. Und wenn wir in dieses Land kommen, dann trifft dann solche Menschen, wisst ihr, die sagen eigentlich, die also abgrundschlecht über die jeweiligen anderen Länder sprechen. Familien, der Mann Serbe war, die Mutter war Kroatin und die sind auseinandergebrochen. Plötzlich kämpft der Vater auf serbischer Seite und der Sohn auf kroatischer Seite in diesem Bürgerkrieg damals. Wahnsinn. Und dann diese Aufteilung, wenn man jetzt Bosnien nimmt, da müssen ja die internationalen Truppen drin bleiben in diesem Land. Ansonsten würden diese drei Sektoren, die es in Bosnien gibt, die muslimische, bosnische oder orthodoxe und der katholische Sektor, die würden wieder aufeinander losgehen. In diesem Land ist es so in Bosnien, dass sie aufgehört haben, auf die Autonummernschildern die Orte zu schreiben, woher die Leute kommen, sondern die geben einfach wahllos Nummern einfach aus. Das ist kein Buchstabe draus, gar nichts, steht nur Nummern drauf. Um damit sicher zu gehen, dass die Leute nicht wissen, woher der andere kommt, weil es könnte sein, die halten den anderen lünchen den. Würden alle, die eingehen in ihre Moschee, reinigen sich noch und beten zu ihrem Gott. Die anderen gehen in ihre katholische Kirche, reinigen sich noch und beten zu ihrem Gott, nehmen sogar Kommunion, nehmen ständig Jesus auf, den Friedefürst. Und die anderen machen es in ihrer orthodoxen Kirche, gehen auch dahin. Waffen sind gesegnet worden, auf katholischer Seite wie orthodoxer Seite. Und 60, 70 Jahre zurück war es bei uns in Deutschland auf katholischer und protestantischer Seite. So ist der Mensch. Aber in jeden diesen Kulturen gibt es immer wieder Menschen, die irgendwie anders sind. Einfach anders. Und es sind so allermeist Menschen, die was mit diesem Heiland zu tun bekommen haben im Leben. Der ihr Seele heil gemacht hat. So wie die Frau, die ich kennengelernt habe, die Maria, das ist eine Sindhi, also wir würden landläufig sagen Zigeunerin, die in Deutschland geboren wurde und dann im Dritten Reich nach Auschwitz kam mit ihrer ganzen Familie. Sie war die Einzige, die überlebt hat. Und sie war schon eine junges Mädchen gewesen und die SS-Schergen, die da drin waren, was dann herausbricht aus Männern, wenn man Macht hat, aber auch aus Frauen. Das kriegen wir aus diesen ganzen Kriegsreporten weltweit, bekommen wir das mit. Diese ganzen sexuellen Übergriffe, die Frau erleiden musste und wie das ist, wenn eine Frau sich ausziehen muss vor diesen Wachmännern und dann muss sie sich ganz nackt hinstellen und muss dann ihre sportlichen Übungen machen und muss alle Öffnungen ganz offen zeigen und alle lachen sie aus und dann hetzen sie die Hunde noch drauf. Und dann musste zusehen, wie ihre kleine Schwester erschlagen wurde mit einem Gewehrkolben. Und ich habe die Frau kennengelernt in einer Gemeinde in Würzburg und das ist eine extrem liebe Frau, die lacht so viel und ist so dankbar. Und ich habe dann ihre Geschichte gehört und da habe ich sie mal gefragt und sagte, Maria, wie kann man eigentlich ein Mensch wie du, der das alles erlebt hat im Leben, wie kann man eigentlich so dankbar sein und auch so lebensfroh? Und dann schaut sie mich an und sagt, Heinz, wenn man einmal den Heiland kennengelernt hat, den, der mir alles vergeben hat, wie könnte ich dann anders sein zu diesen Menschen? Guck, die Menschen tun das doch, Heinz, weil sie den Heiland nicht kennen, sonst würden sie es nicht tun. Weil der Heiland verändert ja das Herz. Der Heiland macht ja barmherzige Menschen aus uns. Der Heiland macht ja aus uns Menschen, die vergeben können, weil er uns vergeben hat. Das ist ja die Wahrheit des Evangeliums, das ist doch die Kraft des Evangeliums. Und wenn das Evangelium natürlich nur Religion ist, dann hat es keine Kraft, ihr Lieben, hat es auch keine Kraft. Aber wenn es die Wahrheit ist, wenn es ins Leben kam, diese Jesus Christus, dann hat es Kraft, und zwar die Auferstehungskraft. Und die Auferstehungskraft, die ist so, dass Theologen und Wissenschaftler dagegen streiten, weil sie sagen, das kann ja nicht sein, das darf nicht sein. Weil wenn es so wäre, wenn wirklich einer tatsächlich leibhaftig auferstanden wäre, dann hätte der mehr Macht als wir. Und die hat er auch. Die hat er auch. Der hat die Macht, Herzen zu verändern. der die Macht, Menschen zu verändern, die schwerste Missbrauch über sich erdulden lassen mussten im Leben, weil das Leben so ist, wie es ist. Die Schöpfung ist gefallen und wir werden jeden Tag damit konfrontiert. Jeden Tag. Und es wird immer gnadenloser, weil Jesus sagt, in der Welt, die Liebe wird erkalten und wir werden Augen- und Ohrenzeugen davon und manches Mal auch seelische Zeugen und körperliche Zeugen davon, dass das die Wahrheit ist. Und deswegen ist es kein Wunder, dass diese Aufzählungen da sind, dass es immer mehr wird, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist kein Wunder. Aber was hilft bei Verletzungen? Und ich dachte, es passt ja ganz gut heute Abend, ne? So dieses Rufen erstmal. Ich muss ja erstmal so einen Erstretter, muss ich ja auch mal anrufen, dass ich sage, Mensch, da gibt es eine Telefonnummer, die hat er jetzt vergessen, ne? Aber die wissen wir wahrscheinlich alle auswendig und die kann ich anrufen. 112, ne? Und die kann ich anrufen und dann kommen die, so schnell wie möglich, lassen alles liegen und stehen. Das hat mich daran erinnert, so an das Wort, ruf mich an in der Not. Ruf mich an in deiner Not. Ruf mich doch an in deiner Not. Und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Ruf mich doch an in deiner Not. So ein wunderbares Bild. So diese Reißleine dann ziehen manchmal. Wisst ihr? Wenn gar nichts mehr geht, dann muss ich eine Reißleine ziehen. Und dann muss ich das mal ansprechen und aussprechen, diese Verletzungen. Das war sehr interessant. Ich war auf der Bibelschule in Schloss Klaus in Österreich und da habe ich mit diesen Studenten dort so Straßeneinsätze gemacht in Linz. Und wir sind einfach auf die Straße und fragten einfach mal so Leute, ob Leute überhaupt noch Bibel lesen. Nur so ganz normale Fragen. Jetzt nicht so Fragen, die jetzt aggressiv waren, so ganz, ganz normale Fragen, ob sie an Gott glauben. Man müsste denken, gut, Linz, so richtig große römisch-katholische Stadt, da glaubt ja jeder an Gott. Statistik sagt, dass 90% der Menschen, die dort leben, nicht an Gott glauben, aber Mitglieder in der römisch-katholischen Kirche sind. Sau interessant. Aber da geht es mir jetzt nur um römisch-katholisch. Das ist ja auch bei uns so, wenn ich jetzt nach Ulm reingehe und würde die Leute alle fragen. Es wäre mal interessant, jemanden zu fragen, so einfach nach einem Gottesdienst in Ulm und Münster, wenn wieder so schöner Gottesdienst war mit Musik und so und dann mal einfach prozentual zu fragen, wer von den Leuten denn wirklich an Gott glaubt, der heute da im Ulmer Münster war. Es wäre interessant, einfach mal zu fragen. Da wird man vielleicht auch erstaunt sein, so, wow. Echt erstaunlich, ne? Wie wenig verhältnismäßig. Ja, aber sie sind doch Mitglied einer Kirche, aber deswegen muss ich doch nicht an Gott glauben. Hat mir mal einer gesagt, ne? Genauso wie eine christliche Jugendarbeit gemacht und sagt, aber deswegen muss ich doch nicht an Gott glauben und Bibel lesen. Also wenn ich das machen müsste, dann würde ich so eine Jugendarbeit nicht machen. Dann gehe ich lieber ins Roten Kreuz. Das ist nichts Schlimmes. Ja, das ist super, wenn das Rote Kreuz Nachwuchs bekommt. Aber wenn ich nur aus diesen Gründen dahin gehen würde, das wäre schade, ne? Zum Beispiel, oder zum Fußballclub oder sonst wohin. Da kann ich dabei sein und muss ihnen an Gott glauben. Solche Aussagen gibt's. Das ist schade. Dann kann ich natürlich auch keinen anrufen, ihr Lieben. Wisst ihr, wenn ich nichts glaube, kann ich wo soll ich ihn hinrufen? Dann kann mir dieses Wort 20 Mal aufgeschrieben werden. Ruf mich an in der Not, Psalm 50, 15. Wem soll ich denn anrufen? Und das drüber sprechen. Und das war sehr interessant. Da war ein Mann, der kam gerade aus einer Kirche heraus und er sagte dann, es war ein erstaunliches Gespräch, er sagte, er hat große Probleme im Leben, so Angstzustände und. Und wenn es ihn überkommt, so richtig übermannt, dann geht er einfach da in die Kirche und spricht mit dem Priester im Beichtstuhl. Und er sagte, dann gehe ich raus und es tut mir echt gut. Es tut mir echt gut. Also er sagt, ich glaube an Jesus, den Auferstandenen. Und trotzdem stecke ich da drin in diesem Leben, trotzdem stecke ich da drin in diesem Loch, weil es eben so ist, weil die Welt so ist, wie sie ist. Aber das Wunderbare, dachte ich eben dann, habe ich dann auch gesagt, ist doch, dass dieser lebendige Gott, dieser Heiland, dieser Retter, der sagt, ruf mich doch an in der Not, tatsächlich auch diese Mechanismen geschaffen hat, dass Leute bezeugen können, ja, aber ich jetzt dahin gehe und mich ärgere dann hinterher über die Rechnung. Dann bezahle ich lieber ein bisschen Kirchensteuer und mach was draus, ne? Und gehe sogar hin. Und lass das einfach mal auf mich wirken. Das wäre auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht. Natürlich gehen manche an manchen Plätzen nirgendwo mehr hin, weil es da auch nichts zu hören gibt. Das ist klar. Aber es gibt ja genug Plätze, da gibt es was zu hören. Und das fand ich so interessant bei diesem Mann, der dann sagte, wenn das mich überkommt, dann gehe ich da einfach in die Kirche und setze mich in den Beichtstuhl und dann spreche ich mit dem Priester und der betet für mich. Und dann gehe ich wieder raus und es tut einfach so gut. Der Retter. Jemand, der sich auskennt. Das ist eine super Sache, wenn ich so einen Fall habe, ne, so eine Not, und dann kann ich jemanden anrufen, ne, der nicht bloß so aussieht, als kennt er sich aus, sondern ich merke dann doch, wie er die Tasche schon aufmacht, ne, und die Ruhe, die der ausstrahlt, irgendwie, der scheint sich auszukennen. Ne? Interessant. Der Retter. Jesus, der Retter. Er kam zu suchen und zu retten, was verloren ist in dieser Welt. Menschen, die sich auch gegenseitig Schmerzen zufügen. Und für Wunden, natürlich für Verletzungen, ist es gut und wichtig, wenn Reinigung geschieht. Es ist denkbar ungünstig, wenn man den ganzen Schmutz drin lässt. Aber es ist auch günstig, wenn man weiß, wie man den Schmutz entfernt. Und einfach mal so reinfahren, ne, nach alter Indianer-Art und Weise. Wir machen das Messer heiß und dann brennen wir die Wunde aus. Kann auch manchmal vielleicht eine Hilfe sein, ne? Aber ihr versteht es. Es ist eine tolle Sache, wenn ich jemanden habe, der sich auskennt, mit dem, wie man solche Wunden auch reinigt. Und das erinnert mich an dieses Wort aus Psalm 23, dass Psalm 23 sagt, dass du mir Öl aufs Haupt gießt, du salbst mein Haupt mit Öl. Das ist ein wunderbares Wort. Du salbst mein Haupt mit Öl. Und zwar, du, der gute Hirte bist. Du weidest mich auf grüner Aue, du führst mich zu stillen Wassern und du erquickst meine Seele. Und du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und das Erquicken meiner Seele bedeutet eigentlich dieses Erneuern meiner Seele. Also, da war was kaputt, da war was schlecht, du stellst meine Seele wieder her. Die war eigentlich zerbrochen, die war verletzt, die war wirklich zerschlagen, meine Seele. Und du stellst die wieder her. Das ist der Gedanke, der hier im Psalm 23 kommt. Und dann steht ja auch, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Natürlich dieses eine Bild auch, der König wird mit Öl gesalbt, aber Öl hat ja auch reinigende Funktion. Der Geist Gottes, Öl im Alten Testament, oft das Bild für Geist Gottes, dass der Geist Gottes reinigende Funktion hat in unserem Leben, wenn wir ihn wirken lassen. Später wird der Apostel Paulus mal schreiben, und gebt nicht Raum dem Teufel. Und er nimmt es in den Bezug, ist auch interessant, ganz alltäglicher Bezug, wo wir alle sagen können, wo, interessant, ne? Und sagt in dem, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also es scheint, dass auch der Apostel Paulus das verstanden hat, wenn ich diesen Zorn mit ins Bett nehme, über jemanden anderen, und der nagt an mir, der nagt an meine Seele. Dann legt ihn lieber ab. Weil sonst gebt ihr dem Teufel Raum. Ihr gebt dem Teufel Raum. Und der Teufel, sagt Jesus, der ist ein Mörder von Anfang an und er ist ein Lügner von Anfang an. Er will zerstören. Er will verletzen. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Dämpft nicht den Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus. Und vorher schreibt er, kein schlechtes Wort soll aus euren Mund kommen. Da haben wir ein bisschen so, was wir gestern Abend auch ein bisschen so angesprochen haben. Die Worte, die wir reden, die ja oft auch Verletzungen mit sich bringen. Extreme Verletzungen. Weil bei uns auf dem Dorf, da sagt man ja nichts, man meint ja bloß. Das ist ja auch bei den Frommen ist es ja auch so, da sagt man nichts, man meint ja nur und wir beten. Ich habe es ja nur gesagt, damit wir drüber beten auch. Eine halbe Stunde das ausgebreitet, den Fall der Nachbarin, damit wir da auch alle richtig dafür beten können. Sondern was Gutes zur Erbauung. Und das braucht es wirklich in unserer Gesellschaft, erbauliche Worte. Schaut, vergeben oder vergessen. Die Welt vergisst nichts. Das sehen wir jetzt am Uli Hoeneß, das sehen wir an unseren ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Die Welt vergisst nichts. Die ziehen das irgendwann wieder vor. Wenn sie es brauchen, ziehen sie es vor. Brauchen sie einen Skandal, holen sie es raus. Und da kann der noch die Bratwurst selbst bezahlt haben auf dem Oktoberfest. Den klagen wir an. Irgendwie kommen wir daran. Den mögen wir nicht und den machen wir fertig. Und wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, dann ist es schwierig, den wiederherzustellen. Das wissen wir alle. Weil irgendwie bleibt immer ein Geschmäckle. Ist doch so. Und so Menschen leider haben manchmal tatsächlich auch auf so einer dörflichen Idylle haben manchmal nur die Chance, tatsächlich zu einem Therapeuten zu gehen. Oder in eine Klinik. Menschen, die sagen würden, ich glaube an einen Gott. Aber die bekommen manchmal nicht diesen Raum, dass sie diese heilende Kraft dieses Gottes auch erleben dürfen. Dieses Gottes, der um mein Haupt mit Öl salbt. Der auch heilt. Der auch Gemeinschaften heilt, der Kirchen heilt, der Beziehungen in den Familien heilt. Und von dem spricht der Apostel Paulus und sagt dann eben da, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Er sagt also, dämpft diesen Geist nicht, der eigentlich auch reinigt. Wisst ihr, der reinigt euch, der tut euch Gutes. Lasst doch den Geist Gottes Raum in eurer Gemeinde, in eurer Familie. Wie sieht denn das aus? Dann legt er eigentlich alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Er nimmt es weg von uns. Der Geist des lebendigen Gottes nimmt Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung, Bitterkeit sogar weg. Wie bei der Maria. Das schafft er. Weil wer den Tod bezwungen hat, ihr Lieben, der wird auch das noch schaffen. Also das ist wohl die schwerste Aufgabe von allen. Tot zu sein und dann plötzlich wieder zu leben. Das ist bestimmt die schwerste Aufgabe von allen. Aber wenn der das gemeistert hat, der Meister des Lebens, dann würde er doch auch damit umgehen können, mit meiner Boshaftigkeit oder mit dem, was mir Boshaftes zugefügt wurde. Er kann das doch. Seid gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander. Und wie? Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also es bedeutet, Apostel Paulus spricht sehr oft davon, von in Christus zu sein. Und er nimmt es, dieses wunderbare Bild, was weltweit wirklich ein Zeugnis mittlerweile ist, in Pakistan, ob es in Syrien ist, sonst wo. Menschen, die mit Jesus leben, sind andere Menschen. Das ist die Wahrheit. Menschen, die in Christus leben, Menschen, die wirklich in Christus Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, Vergebung ihrer Schuld, weil ich war gottlos und du hast mich gefunden. Sind andere Menschen. Nicht bessere Menschen. Sind andere Menschen. Weil da Jesus sagt, denen, die an mich glauben und an den eigentlich, von dem ich die Worte spreche, aus deren Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und es hat immer auch was mit Reinigung, hat was mit Heiligung zu tun und hat was mit Heilung zu tun. Lebendiges Wasser, da werde ich nicht krank davon. Da guckt man eigentlich danach, wenn man, ihr wisst es so, auf der Alp, da gab es so diese Hühlen, ne? Ich weiß nicht, ob es hier das gab, aber ich weiß, so Berghühlen, und da haben sie mir das schaust schon der Name, ne? Aber ich habe mir das mal erklären lassen, wie das war, da ist ja früher diese ganze Siff eigentlich reingelaufen und da hat man da draußen noch sein Wasser geschöpft. Oh, da muss man ja krank werden. Ihr Lieben, das ist so dieses Bild, versteht ihr? Und es konnten Menschen hundertprozentig schon von Weiden riechen und es ist keine Übertreibung, wenn irgendwo eine frische Quelle hervorbricht und ich kenne immer nur dieses alte Schmutzige, dann rieche ich das förmlich, dieses frische Wasser. Und davon spricht der Herr Jesus. Letztendlich in dieser Welt, da ist so viel Verletzung, so viel Unbarmherzigkeit, so viel Schmerz und so viel Wunden. Aber die, die an mich glauben, die glauben an den Heiland, die glauben an den Retter. Die glauben an den, der Reinigung bringt, die glauben an den, der die richtige Reha-Maßnahmen ergreift. Das ist ja auch dann oft wichtig, wenn man so verletzt war und dann, dass man in die Reha kommt. Dass man einen guten Platz ist, dass man Heilung findet, dass man das, was schon angebrochen ist, diese Heilungssituation, dass die dann noch mehr, dass es besser werden kann. Und das ist für mich oft so ein Bild, die Gemeinde Jesus sollte das eigentlich sein. Sprechen wir morgen Abend auch noch ein bisschen drüber. Ist es vielleicht deswegen so, dass Menschen, die Kirchenmitglieder sind, die Mitglieder auch in freie evangelischen Gemeinden sind, eher in Kliniken gehen, weil sie dort an dem Platz, an dem so groß über diesen großen Gott gesprochen wird, unter Umständen gar nichts mehr spüren von diesem großen Gott? Oder aber dann manchmal einfach gar nicht, das nicht den Mut aufbringen, sich dann wirklich zu öffnen und zu sagen, ich muss jetzt einfach mal ein Gespräch führen. Das steckt so tief. Jetzt probiere ich es wenigstens mal. Ja? Das ist ja nicht immer gleich, bumm, die Lösung. Aber ich probiere es doch mal wenigstens. Ich komme mal und ich spreche das jetzt mal vor einem Seelsorger aus. Ich wage es jetzt mal, was in mir drin steckt. Das mache ich mal. Und dann gucke ich mal, was passiert, wenn er für mich betet, wenn er für mich im Wort Gottes liest. Und ich bin mal gespannt, was dann passiert. Und so wie ich vielleicht 5-mal zu dem Therapeuten gehen muss, so gehe ich dann halt 5-mal zu dem Seelsorger. Aber komischerweise ist echt auch in Amerika, wir merken das ja, wir haben viele junge Amerikaner bei uns, da ist unter Christen, also unter Menschen, ich nehme es mal so, Menschen, die sagen, Jesus Christus ist der auferstandene Gott und Heiland. Unter diesen Leuten gibt es 60% Scheidungen in Amerika. Kindesmissbrauch. Da werden Männer mit ihrer Sexualität nicht fertig. Weil da predigen wir auch von der Kanzel drüber, das ist Sünde und wenn du das anguckst, ist Sünde und Sünde, ist alles Sünde. Aber wenn mir jetzt noch eines sagt, wie ich damit fertig werden würde, das wäre auch noch klasse. Da gibt's Kliniken, da kannst du reingehen. Weil nur für das, was man bezahlt, ist es auch was wert. Gott hat bezahlt. Er hat bezahlt. Und zwar nicht mit vergänglichem Gold oder Silber, sagt die Bibel, sondern mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus. Steht im ersten Petrusbrief. Und hat euch losgekauft. Wisst ihr, ihr müsst nicht mehr den alten Weisen der Väter folgen. Ihr müsst nicht mehr so leben wie die, sagte Petrus. Ihr könnt jetzt anders leben. In der Kraft des auferstandenen Gottes. Ihr dürft es in Anspruch nehmen, dass in euch der lebt, der der Retter ist. Der beste Seelsorger, den es überhaupt gibt. Der, von dem selbst der König David sagen musste, das ist echt erstaunlich, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel. Und der König David selber musste es dann sagen, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es eigentlich wirklich meine im Leben und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Das böse Wege heißt ein zerstörerischer Weg in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Reden vielleicht schon, dass kein Heilsweg ist. Und wenn es so wäre, leite mich auf ewigen Weg, weil ich kann das nicht. Ich kann das nicht, aber du kannst. Du bist doch der Gott, der am Kreuz von Golgatha sagte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du bist doch der. Du bist doch der, der sagte, ihr könnt eure Schwerter wegstecken, weil wenn ich wollte, würde ich meinen Vater im Himmel bitten und er würde mir Legionen von Engeln schicken und dann wäre ratzfatz hier Schicht im Schacht auf diesem Planeten. Wenn ich wollte, aber das mache ich nicht, weil dafür kam ich doch nicht. Ich kam doch als der Retter, als der Heiland. Ich kam doch euch wirklich einen Platz anzubieten, an dem ihr Ruhe findet. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bist du jemals wirklich zu Jesus gekommen mit all deinem Schmerz? Hast du es jemals zugelassen, dass der Mann der Schmerzen dein verlorenes Herz rettet? Das ist die Frage, auch für heute Abend. Hast du es jemals zugelassen, dass der Mann des Schmerzen dein verlorenes Herz rettet, weil es verloren ist? Und dann ist die andere Sache, wenn du sagst, ja, habe ich. Ich arbeite sogar hier mit und bin da dabei und mache dies, aber. Dann ist die Frage, kommst du jemals zu diesem Mann der Schmerzen, der diese Schmerzen wirklich versteht? Der sie wirklich versteht. Wir können nicht vergessen. Das ist auch immer so ein Spruch. Ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Das ist eigentlich die Wahrheit. Ich kann nicht vergessen. Und ich kann doch nicht mehr vergeben. Das wäre die doppelte Wahrheit. Aber weil mir vergeben wurde, das ist dieses wunderbare Kirchenlied, wunderbare Gnade, Amazing Grace von den John Newton, der das feststellte, wie das war. In diesem Lied geht es darum, im Originaltext, dass God saved a wretch like me. Dass Gott ist ein Menschen, der so schmutzig und abgrundschlecht ist wie ich in meinem Herzen, dass der mich gerettet hat. Wunderbare Gnade. Und dann hat sich dieser Mann, der ein Sklaventreiber war und Sklavinnen vergewaltigt hat auf dem Sklavenschiff, hat sich aufgeschwungen als ein Kämpfer gegen die Sklaverei. Aber nicht nur als Sozialarbeiter. Er wusste, nur Jesus Christus kann die Herzen verändern, dass Menschen so werden, dass sie sich nicht mehr diese Schmerzen zufügen. Diese entwürdigenden Schmerzen. Das geschieht. Ich finde, wir sind manchmal in Gefängnis-Einsätzen mit dabei. Wir werden es auch in Serbien mitmachen. Und da sitzen ja Männer manchmal drin, auch Frauen. Frauen, die ihre Kinder totgeschlagen haben. Männer, die schrecklichste Sachen angestellt haben. Und die sagen, ich kann mir selbst nicht vergeben. Wie soll es nur werden in meinem Leben? Und plötzlich, und das ist Geschenk der Gnade Gottes, kommt das Bild von Jesus in ihr Leben und die wissen, mir ist vergeben. Und deswegen will ich das dieser Welt sagen, es gibt Vergebung. Es gibt Rettung. Es gibt Heilung. Ich kann nicht vergessen, aber ich kann es wegschieben und nicht unterm Teppich, sondern auf Jesus. Das kann ich. Das ist das Große, was wir haben als Menschen, die mit Jesus leben dürfen. Und ich weiß nicht, ob jeder heute Abend hier ist und kann sagen, ja genau, das kann ich auch sagen, weil ich mit Jesus leben darf. Und wenn nicht, ihr Lieben, dann wäre es doch so schade, wenn wir wieder so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Naja, war wieder mal frommer Vortrag. Das wäre doch was, wenn heute Abend jemand da sitzt und sagt, genau so geht's mir. Ich wäre damit nicht fertig. Die haben mich geprellt, als es ums Erbe ging, haben die mich über den Tisch gezogen. War eine Frau in der Gemeinde, die kam hinterher zu mir und sagt, ja, wenn ich das machen würde, was sie da sagen, dann müsste ich auf mein Erbe verzichten. Ich habe schon einen Gerichtsprozess angestrebt. Sagte ich, verzichten Sie doch drauf. Ja, wie? Das steht mir doch zu. Und steht nichts weiter zu als der Tod. Und steht gar nichts zu. Der Sünde solltest du tot, sagt die Bibel. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und steht gar nichts zu. Und steht noch nicht mal die Vergebung Gottes zu. Das ist seine Gnade, dass er sich erbarmt hat. Ich habe das verdient. Wow. Es wird keiner wird in der Ewigkeit vor Gott stehen und sagen, ich habe es verdient, in die Ewigkeit einzugehen bei dir. Keiner. Es werden nur die sagen können, die sagen, Christi Blut und Gerechtigkeit, dies sei mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Auf das habe ich mich verlassen. Im Leben, weil ich wusste, wie ich selber bin, mehr und mehr. Ich kam mit mir selbst nicht zurecht. Und wie soll ich schon, der ich mit mir selbst nicht zurechtkomme, mit der Welt um mich herum zurechtkommen? Und die Bibel sagt, verachtet war er und verlassen von den Menschen, von Heinz Spindler.
Verachtet von Heinz Spindler, verlassen von Heinz Spindler. Ich hätte mich zu keinem Mann der Schmerzen gestellt, der mit Leiden vertraut war, mit Krankheit. Ein Mann, den sie mit dem Stock einfach auf den Kopf geschlagen haben, eine Dornenkrone aufgesetzt und angespuckt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich mich zu ihm gestellt hätte. Glaube ich echt nicht. Ich wünschte, ich könnte es sagen. Nee, ich glaube es nicht. Weil ich hätte gedacht, nee, das will ich auch nicht. Ich hätte mich geschämt für den. Das wird der König der Juden sein. So dachten die nämlich. Und das ist das, was die Schrift sagt. Mit Leiden vertraut, auch mit deiner Krankheit, Heinz Spindler, auch mit deiner Krankheit. Es gibt keine Krankheit, mit der ich nicht vertraut wäre. Es gibt keine Erniedrigung in dieser Welt, die ich nicht kennen würde, kann Jesus Christus sagen, weil er der Einzige war, der ohne Sünde war. Im Menschenherzen selbst, sagt Jesus, da wohnt Boshaftigkeit, da wohnt Hochmut, da wohnt Neid, da wohnt Geiz, da wohnt Mord, da wohnt Ehebruch. Das kommt alles aus dem Herzen heraus. Und dann fügen wir uns die Schmerzen gegenseitig zu. Aber in meinem Herz, kann Jesus sagen, wohnt das nicht. Es wohnt nicht da. Und wisst ihr, umso mehr verspüre ich das. Das ist sehr interessant. Wir hatten eine Mitarbeiterin bei uns am Bodenseehof, die war so, hat so ein ganz feines Gewissen gehabt. Und die kam aus einer ganz tollen Familie und die konnte noch nicht mal Nachrichten mitschauen. Das war schrecklich für die, diese Bilder anzuschauen. Die hat gesagt, nee, mach das wieder aus, ich kann es nicht ansehen. Die wollte nicht die Augen vor der Realität versperren, aber die hat so ein feines Gefühl gehabt, die konnte es nicht. Und wenn da Streit war irgendwo, die konnte damit nicht umgehen. Ich weiß, wir sind mit unseren Fußballcamps, sind wir mal ins Stadion gefahren nach Freiburg. Und dann war sie dabei, weil ihr Cousin mit dabei war. Und es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie in einem Fußballstadion war. Und da stand dann einer und der hat reingebrüllt, was dann so Männer so reinbrüllen, was sie zu Hause nicht sagen dürfen, sagen, sondern alles im Fußballstadion. Ne? Und was sie ihren Chef auch mal sagen haben wollen, alles im Fußballstadion. Das war richtig rauslassen, habe ich dafür bezahlt. Und das hat er dann auch gemacht, ne? Und gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt. Und die Bärbe sagt, ich halte es nicht mehr aus, Heinz. Ich glaube, ich muss raus. Und dann habe ich mich umgedreht zu dem Mann und sagt, glauben Sie eigentlich, dass Jesus mal wieder zurückkommt? Dann hat er mich angeguckt, ne? Er sagt, schauen Sie, Jesus sagt in der Bibel, dass der Mensch für jedes unsinnige Wort, das er gesagt hat, Rechenschaft vor Gott ablegen muss. Nun war er ruhig. Aber das war so dieses feine Gewissen, wisst ihr? Wie viel mehr noch Jesus? Aus der Herrlichkeit des Vaters, aus der reinen Welt des Vaters. Da gibt es keinen Pornofilm, der versteckt irgendwo rumliegt. Da gibt es kein dreckiges Gerede. Da gibt es kein zorniges Gerede über den Chef. Da kämpfen die Engel nicht gegeneinander. Die, die es machen wollten, die sind alle schon gefangen genommen und die Wissen werden aufbewahrt bis zum Tag des Gerichts. Das ist Frieden. Das ist Reinheit in Gottes Welt. Das ist Gerechtigkeit. Heiligkeit. Das ist Heilung. Aus der Welt kam Jesus. Es ist so eine Welt, die so ist wie ich. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Deswegen können wir auch all unsere Bitterkeit immer wieder auf Jesus laden, immer wieder. Das ist die große Stärke, die Menschen haben dürfen, die diesen lebendigen Gott kennen. Ruf mich doch an in der Not. Und ich will dich erhören. Such doch mal das Gespräch mit einem Mann, mit einer Frau Gottes. Unter vier Augen, unter vier Ohren. Ne? Zwei Mündern, vier Ohren. Und dann lass es doch mal raus. Lass es doch mal raus. Und dann, ja, ist das jetzt die Lösung? Weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, da hat jetzt ein Prozess begonnen, ein guter Prozess. Bevor das Fass irgendwann überläuft. Und dann brauche ich Medikamente und ich habe das die Woche schon mal gesagt, ich habe einen Psychiater kennengelernt jetzt über Neujahr. Und es ist ein Mann, der lebt mit Jesus und er sagt, Heinz, eine Hauptaufgabe, die ich habe in meinem Beruf ist, 80% der Menschen erstmal von Medikamenten herunterzubringen, dass sie wieder hören können, die können gar nicht hören. Die sind so zugeklebt, ist ja klar, weil die Not so groß wird und dann versuchen wir natürlich die Not irgendwie an der Oberfläche wenigstens stillzustellen, bloß stillzustellen. Das ist jetzt nicht negativ geredet, keine üble Nachrede, aber so ist es. Wenn die Not so groß wird, was soll man denn alles machen? Eigentlich in unserer Welt, heute müsste man sagen, euer Pfarrer hier, der müsste überlaufen sein, der dürfte gar nicht wissen, ne, wann er Abendbrot macht, weil die Leute so eine Not haben und es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wohin mit meinem, ich weiß gar nicht mehr, was mit meinem Kind machen, mit meinem Mann machen, mit meiner Frau machen. Ich bin so verletzt von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich bin so ungerecht behandelt worden wieder. Wieder erniedrigt. Eigentlich hätte ich jetzt aufsteigen sollen und wieder erniedrigt. Der Mann, den ich habe, der mir ewige Treue versprochen hat, der hintergeht mich ständig. Und, da können wir jetzt ein Ding nach dem anderen aufzählen. Dann machen wir es doch mal. Ruf mich doch an in der Not. Und dann ist es gut, wenn ich jemanden habe, der mir dabei helfen kann, ein Rettungssanitäter, der kommt und sagt, ich weiß jetzt ja auch nicht alles, ich kann jetzt nicht alle Krankheiten heilen, aber ich kann jetzt mal mit ansetzen. Und dann möchte ich Mut machen heute wieder in unserer Gesellschaft, ihr Lieben, weil die allermeisten Dinge entstehen auch, weil wir alleine sind. Nicht rascheln. Okay. Das ist der Grund oft, diese Einsamkeit. Das hat alles was interessant, diese Themen miteinander zu tun. Wir aber jeden ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Wie viele Menschen fühlen sich von Gott geschlagen und niedergebeugt? Und dann kommt noch ein Peitschenhieb mit einem Wort. Oder eben, mir wurde das vorenthalten, was mir zusteht. Ja, ich habe das vorhin ein bisschen so gesagt, na, uns steht gar nichts zu, außer das Gericht. Das ist die Wahrheit. Und auf der anderen Seite ist der Mensch so geschaffen, eben, dass er sich gegenseitig doch die Liebe nicht vorenthält. Aber weil ihr Gott nicht kennt, sagt die Bibel, deswegen könnt ihr das gar nicht. Deswegen könnt ihr nie genug bekommen und auch nie wirklich geben. Ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich Halt, was ich gebe? Und ich weiß auch nicht, wo ist Halt, was ich fordern könnte im Leben. Aber in Jesus ist Frieden. Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da ist Ordnung. Wisst ihr, da kommt Ordnung wieder rein, auch in die Seele. Da kommt Ordnung in dieses Herz, das so aufgescheucht ist. Da kommt Ordnung. Und ich glaube, das ist eine große Chance für die Gemeinde Jesu. Und Menschen, die nicht vergessen können, die können plötzlich merken, das kann ich alles auf Jesus schieben. Und ich merke, die Wahrheit dieses Jahresfähres, Gott zu nahen, ist mir gut. Das wird mir gut. Wenn ich mich Gott nahe, ihr Lieben, dann kann es nur gut werden. Nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott der Bibel, den Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, der das Leben geoffenbart hat, Heilung gebracht hat, Rettung gebracht hat, den, der die Seele wiederherstellt. Wenn ich mich ihm nahe, ich habe von jemandem gehört, den ich selbst kenne, und er sagte, schau, ich habe so lange gelitten unter Erniedrigung im Beruf, der hat ganz schwierige Zeiten durchgemacht. Und er konnte nachts nicht mehr schlafen, es kam alles immer wieder hoch. Und dann ging er zum Arzt und dann hat er auch Tabletten bekommen, dann versuchte er in die Therapie zu gehen, es hat alles nichts gebracht. Und dann plötzlich sagte er, hat er sich ja an ein Wort erinnert von einem alten Pastor, der sagt, wenn du gar nicht mehr schlafen kannst, schlag doch die Bibel auf und lese die Psalmen laut. Und das hat er gemacht. Und er sagte, 3 Monate lang bin ich nachts aufgewacht und 3 Monate lang bin ich in meinen Flur auf und ab getigert und habe laut Psalmen gelesen und während ich gelesen habe, bin ich eingeschlafen. Ja, ist nicht schlecht. Weil er so erschöpft war. Aber im Wort, wisst ihr, bei Gott hat er Ruhe gefunden. Und dann hat er Frieden gefunden und Heilung gefunden. Und ich glaube jetzt nicht, dass es jeden so unbedingt gehen muss. Aber warum denn nicht einfach mal beginnen, ihr Lieben? Viele sagen vielleicht schon so und sitzen hier, ja, aber bei mir ist es ganz anders. Weiß ich nicht, aber Jesus weiß es. Bei mir gibt es keinen Ausweg. Der Gott, der einen Ausweg aus dem Tod hat, der wird doch auch einen Ausweg aus meiner Not haben. Und das ist die Aufgabe auch der Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Nicht, dass wir bloß ich sage es einfach mal jetzt so ein bisschen salopp formuliert, ein religiöser, frommer Club sind. Ich spreche demnächst in der Schweiz über Gemeinde als Liebesbeweis Gottes an diese Welt. Dass Menschen Heilung finden, Heimat finden, Ruhe finden. An diesen Reha-Platz finden, dass sie zu Füßen Jesus sitzen können und hören. Dass sie es erleben dürfen, wie gut es tut, wenn der Geist Gottes mich reinigt und Heilung schenkt. Wie lange das auch immer dauern mag. Bei den einen schlägt die Reha-Maßnahme sofort an. So erstaunlich. Und die anderen, die müssen 3-4 Mal in die Reha gehen. Und die gehen beim 3. Mal, gehen sie und sagen, das wird nichts mehr, aber ich versuch's doch nochmal. Und plötzlich, oh doch, das läuft wieder so richtig, ne? Interessant, dass ich wieder laufen kann. Dem hätte ich keine Chance mehr gegeben. Und das ist die große Chance. Mich Gott zu nahen, Psalm 73, Vers 28. Psalm 119 sagt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber erkenne ich die Kraft deines Wortes, Gott. Vers 67 und folgende. Und das war ein Kernvers für das Leben von Dietrich Bonhoeffer. Der sagte im KZ, in diese tiefsten Erniedrigungen plötzlich, merkte er, Mensch, in diesem ganzen Kampf gegen den Nationalsozialismus, er war zwar intelligent, aber kannte die Tiefe in Jesus nicht. Und er hatte mehr und mehr die Tiefe Jesu kennengelernt. Ich kann es auf ihn verschieben. Und wir brauchen das auch in dieser Welt, denke ich, auch diese Schmerzen, damit wir spüren, wir leben noch. Und damit wir hingehen zu den Heiland, ihr Lieben. Damit wir hingehen zum Heiland. Wenn es ein Esel zu wohl ist, dann geht er aufs Eis. Habe ich vor kurzem wo gesagt. Und wir haben eine Gesellschaft, da gehen viele Esel aufs Eis jetzt langsam. Und die vergessen, dass der Frühling wieder eintritt. Und dass das Eis bricht. Das bricht, das Eis. Und das merken viele Menschen. Ob es Börsenspekulation ist, das Ganze in der Ehe spekulieren, Erziehung spekulieren, im Beruf spekulieren, nicht wahrhaftig sein im Beruf. Und plötzlich, bumm, schlägt es zu. Ja, warum ausgerechnet ich? Weil du halt jetzt gerade an der Position warst. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder berufe ich mich jetzt auf den Heiland und sage, Herr, ich rufe dich an in meine Not, mit all dem Schmerz, mit all dem Leid, mit all der Finsternis. Und du sagst, es wird was werden. Oder aber ich renne allen möglichen Angeboten dieser Welt nach. Und tu halt so, als wenn es was werden würde. Und da gibt es viele Angebote in dieser Welt. Und man muss da nicht immer das Klischee bemühen mit Alkohol und Drogen oder Sexsucht. Es gibt alles Mögliche. Ich gehe raus auf mein Stückle und ich schneide meine Bäume so lang, bis ich... Ist mir egal. Ich habe so einen alten Mann getroffen im Remstal, wo ich lebte. Knapp 80 Jahre alt. Der hat keinen Gottesdienst ausgelassen. Er war eine Stunde. Morgens Gottesdienst, nachmittags eine Stunde. Das war schon vor 80 Jahren so, das machen wir immer so. Bitter bis zum geht nicht mehr, hart bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich zu ihm mal gesagt, schau, man könnte doch auch mal jetzt die Sachen aussprechen und einfach mal um Vergebung bitten und so. Und dann sagt er, schaut er mich an und sagt, weißt du was, bei uns gibt es so einen Spruch und ich sage das, wie er es gesagt hat. Schwaben sind ja manchmal ein bisschen derber, ne, habe ich mir sagen lassen. Er sagt, wenn die Scheiße steht, dann rührt man nicht drin rum. Dann stinkt sie nur noch mehr. Es war ein weises Wort. Und ich habe zu ihm gesagt, man könnte doch die Scheiße ausschütten. Ja, so hat er es halt gesagt. Man könnte doch diesen Eimer sauber machen. Man muss halt dann schon ein bisschen mehr reinigen, klar, wenn es je länger das steht. Und es sind so diese Dinge, wisst ihr, wenn ich komme und auch diese Bitterkeit mal ausschütte, je früher, desto besser. Diese Schmerzen anspreche, je früher, desto besser. Dieses Unrecht, je früher, desto besser. Wo am besten? Beim Herrn Jesus. Und das ist nicht einfach nur so eine fromme Floskel, das ist die Wahrheit. Ich kann das gar nicht, weil den vertraue ich gar nicht. Dann beginn doch heute Abend ihm zu vertrauen und sag, Jesus, ich zweifle, hilf meinen Unglauben, lass mich glauben. Das ist meine größte Not. Ich kann nicht an dich glauben. Und dann beginnt was. Dann beginnt was. Und ein Mensch zu sein, der dann plötzlich für andere betet, anstatt über sie redet. Ein Mensch zu sein, der sagt, du guck mal, Psalm 50, 15, 1, 1, 2. Wir rufen jetzt miteinander den Rettungsdienst an, den Rettungsdienst Gottes. Und jetzt gucken wir, was passiert. Vielleicht musst du wirklich in eine Spezialklinik, kann sein. Oder aber unser Freund kommt und sagt, nö, pff, da hilft auch ein Pflaster, das ist echt, kann ich euch sagen. Das gibt's ja manchmal so, ne? Oh, ich blute und ich verblut. Und dann bloß Pflasterle drauf und da ist auch noch so ein butziges Bild drauf, ne? Und dann, hoi, läuft schon wieder. Kann manchmal so sein. Kann aber auch sein, dass ich wirklich in eine Spezialklinik muss. Weiß ich nicht, aber erstmal den Rettungsdienst anrufen. Den Retter. Und nicht vergessen, das können wir eh nicht, aber auf ihn schieben. Und er hat dafür bezahlt. Herr Jesus, ich danke dir, dass das nicht leere Worte sind, die du gemacht hast. Ich danke dir, dass du der bist, der das weiß, wie das ist, wenn man verachtet ist, wenn man angespuckt wird, wenn man geschlagen wird, wenn man misshandelt wird. Wenn man jemand ist, den eigentlich alles zusteht, aber den alles vorenthalten wird. Ehre, das Erbe, das Recht, das Leben. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du für solche Menschen gekommen bist, die nicht irgendwo Hilfe suchen, sondern zu diesem einen wahren Gott rufen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich erbarmst, weil du sagst, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen. Und ich bitte dich für uns alle, lass uns doch so Menschen sein, die geprägt sind von dir. Menschen, ja, die weinen. Menschen, ja, die auch mit ihren Schmerzen in dieser Welt leben. Aber Menschen, die bekennen können, wir kennen den, der der Schmerzenmann wirklich ist, der auch unsere Schmerzen getragen hat und der uns nach Hause trägt in eine Welt, wo es keine Tränen, kein Leid und kein Geschrei mehr gibt. Und lass uns alle, die wir hier sind und bekennende Christen sind, Menschen sein, die das in diese Welt bekennen. Nicht, dass wir perfekt sind, aber Menschen sind, die den Heiland gefunden haben, den Retter. Dass sein Geist uns reinigt und heiligt und Seelen, die zerbrochen sind, wiederherstellt. Um deines Namens willen, Herr Jesus, schenkt es durch die Wirkung deines Heiligen Geistes unter uns. Amen.